Das heißt,
Zwischen Magie und Handwerk. Ein Podcast der Bauhaus-Universität Weimar.
Mein Name ist Simon Frisch und ich spreche hier mit Lehrenden aus allen Bereichen unserer Universität über Lehre und Lernen, über ihre Erfahrungen und ihre Perspektiven.
Ja, schönen guten Tag. Also diese Mikrofone, wie man merkt, sind nicht dazu da, um uns in den Raum hinein zu verstärken. Das müssen wir mit unserer Bühnenstimme machen. Sondern die Mikrofone sind dazu da, um uns aufzunehmen, weil wir einen Podcast aufnehmen. Und diesen Podcast senden wir dann, der geht online, zu einem noch nicht endgültig bestimmten Datum, unter dem Titel Zwischen Magie und Handwerk über Lehre und Lernen. Und wir wollen heute über, nimmst du eigentlich schon auf? Gut. Das gehört alles dazu. wir wollen heute über Perspektiven digitaler Lese- und Schreibweisen oder digitaler Techniken sprechen und wollen hier den Stand auf der Leipziger Buchmesse vorstellen, auf diese Art und Weise und drei Positionen, die hier versammelt sind, von der Bauhaus-Universität. Mein Name ist Simon Frisch, ich bin Vizepräsident für Lehre und Lernen an der Bauhaus-Universität und es war der Universität sehr wichtig, hier mit einem dezidierten Profil aufzutreten, das eben neue Formen des Lesen und Schreibens, Sie können auch hier gerne, hier muss gar kein Platz sein, also man kann auch hier näher kommen, neue Formen des Lesens und des Schreibens artikuliert. Insbesondere eben haben wir einmal das Computergame oder das digitale Spielformat, das wir alle kennen. Hier mit der Gamefabrik, mit Gianluca Pandolfo, der für die Gamefabrik hier anwesend ist und vertreten ist, hier mit auf der rechten Seite von mir mit diesen drei Spielkonsolen mit Bildschirm, die wir hier sehen können. Dann haben wir Jakob Hüfner, der mit dem crossmedialen Bewegtbild hier, das ist diese Konstruktion, unter der wir gerade stehen, ein Beamer, der mit diesen Würfeln interaktiv verbunden ist. Und diese Würfel bilden hier unten, wenn wir hier nicht stehen, dann liegen hier diese Würfel und bilden eine Leinwand, die wir, und diese Würfel lassen sich bewegen und die Bewegung der Würfel organisiert, wie der Film, der projiziert wird auf diese Leinwand, die sich aus diesen Würfeln bildet, wie der Film sich jeweils verändert. Das ist also ein Eingriff in das filmische Geschehen, so darf ich das mal aus meiner Warte beschreiben oder definieren, wirklich mit direktem interaktiven Einsatz mit dem ganzen Körper und mit dem Leib. Und dann haben wir Marc, Nachname habe ich jetzt vergessen, Marc...
Marcel,
Entschuldigung, genau, ich habe auch den Vornamen falsch, Entschuldigung, Marcel...
Gosen.
Marcel Gosen, vielen Dank, genau. Marcel Gosen für den Illumulus. Illumulus ist ein Kunstwort. Illumulus ist letztlich dieser Kasten hier drüben mit zwei Bildschirmen und Tastatur und einem Drucker in der Mitte, der Texte erstellt. Und das ist sozusagen wie in der Barockzeit oder so im Spätbarock, da gab es den Schachtürken, den sogenannten Schachtürken. Also da gab es einen Automat, der konnte Schach spielen. Und in diesem Automat saß aber, ein Mensch. Und der konnte Schach spielen, es sah aber aus wie ein Automat. Dann ist vor ein paar Jahren in Weimar eine Maschine entstanden, die hieß Illumat. Das war eine Kiste, da konnte man einen Wunsch reinschmeißen. Und dann kam aus dieser Kiste ein Bild raus, entsprechend dem Wunsch. Hat also den Wunsch dann diese, wie eine Maschine. Aber in dieser Kiste saß ein Mensch. Hier kann man jetzt auch einen Wunsch eingeben oder den Anfang einer Geschichte. Und dann kommt auch eine Geschichte raus. Und das Interessante ist, jetzt sitzt wirklich kein Mensch drin und es schreibt auch kein Mensch mehr. Also es sitzt auch nicht irgendwo anders ein Mensch, sondern die Maschine schreibt jetzt. Und damit sind wir sozusagen mit diesem Illumulus bei einer Art des Schreibens und des Lesens angekommen, die wir schon gedacht haben, also in Schachtürken und in solchen anderen Formaten, aber mit der wir jetzt doch irgendwie ganz schön erstaunt sind, dass es jetzt doch eigentlich eine Maschine ist. Und über diese Perspektiven möchte ich jetzt mit den drei Protagonisten, die hier auf der Buchmesse für die Bauhaus-Universität Weimar ein Profil darstellen oder auch Positionen darstellen, sprechen. Wir nennen unseren ganzen Stand Neues Lesen, Neues Schreiben. Die Leipziger Buchmesse fragt, who's still reading? Wer liest und wer schreibt in euren Projekten? Was würdet ihr sagen?
Möchtest du anfangen, Jakob?
In unserem Projekt, das wir für die Buchmesse entwickelt haben, schreiben die Spielenden, ja? Schreiben die Spielenden selbst sozusagen und nicht mehr der, ja, und also wir haben praktisch ein Spiel für die, ganz kurz zum Anfang hier, also wir haben, unsere Idee war, dass wir praktisch ein interaktives Spiel entwickeln, dass die Leute hier spielen können und die, natürlich sind die automatisch Zuschauer, die Spielenden sind selbst die Schreibenden, ja, geworden. Ja.
In dem crossmedialen Bewegtbild ist das jetzt die Situation.
Genau,
ja. Was ist die Überlegung dahin, das so zu verräumlichen? Es ist ja kein Computerspiel, oder doch?
Ja, es ist schon ein Computerspiel. Wir haben auf jeden Fall ein Computerspiel entwickelt. Uns hat zum einen daran interessiert, tatsächlich eben erstmal diese filmische Situation, die beschrieben wurde, dass ein Film abläuft, den zu theatralisieren, ja, den im Raum zu verorten und in die Live-Situation zu bringen, dass er eben nicht immer abspielbar ist, sondern eben nur hier vor Ort umsetzbar ist und auch jedes Mal ein bisschen anders abläuft sozusagen. Ja. Das war der eine Ansatz von uns gewesen, der uns wichtig gewesen ist. Und das andere war eben, dass man die mit den Technologien Augmented Reality, mit denen wir arbeiten sozusagen, und Projection Mapping, dass man die quasi wieder physisch erfahrbar macht. Ja. Ich meine, die virtuellen Medien, die neuen Medien, Mixed Reality sind ja alle so, ja, man nimmt die so hin, ja, man zieht eine Brille auf und sagt wow, oder man hat mit Augmented Reality, hält man sein iPhone irgendwo hin und dann sieht man irgendwas und alle sind sofort begeistert oder denken, ja, okay, warum auch nicht, ja, aber es ist nicht fassbar. Aber wenn man zum Beispiel diesen Würfel dreht, diesen Pappkarton dreht und plötzlich erscheint ein neues Bild, wenn man den Pappkarton dreht, dann wird es auf einmal ganz konkret. Und dann hat man so einen konkreten Pappkarton, der 50 Cent kostet, aber der macht was, was man sich nicht so einfach erklären kann, was auch mit der Technologie funktioniert, die nicht 50 Cent kostet, aber der macht dann diese neuen Techniken auch so ein bisschen physischer fahrbar sozusagen. Ja.
Also das Unfassbare wird dann fassbar oder vielmehr erfahrbar?
Genau, das Unfassbare wird erfahrbar und gleichzeitig wird es aber auch zu so einem Gemeinschaftserlebnis sozusagen, weil man nicht mehr alleine da steht, ja, und es sich anschaut, sondern mehrere drumherum teilnehmen können oder mehrere, das, ja, wann eine Live-Situation da ist sozusagen. Ja.
Okay.
Und das war auch ein wichtiger Aspekt von uns, dass man diese, sagen wir so, diese Vereinzelung, sag ich mal, die durch die neuen Medien auch entsteht, ja, also ein Aspekt davon eben, dass die auf einmal aufgebrochen wird und dass die halt gegen den Strich benutzt werden sozusagen. Also was passiert, wenn man diese neuen Medien gegen den Strich benutzt?
Sozusagen? Ja, gegen den, verstehe, ja. Wer liest und wer schreibt, Marcel, im Illumulus?
Wünschenswert für uns war, dass sowohl die künstliche Intelligenz als auch die echte Intelligenz gemeinsam lesen und schreiben. Also die künstliche Intelligenz ist mittlerweile auf dem Level, dass sie selber schreiben kann, aber das ist natürlich langweilig. Wir wollen als Inhaber der echten Intelligenz ja eine Interaktion schaffen mit der künstlichen Intelligenz, damit das zu einem Erlebnis wird. Und dazu muss natürlich die künstliche Intelligenz das lesen, was die echte Intelligenz schreibt und vice versa, damit daraus ein kollaborativer Schreibprozess entsteht.
Okay, vielen Dank. Ich nehme das mal mit. Also das will ich nicht vergessen. Lesen als Erlebnis. Da komme ich nachher nochmal gleich drauf zurück, aber will doch mal erst auf Game, Gianluca, in der Game-Fabrik, wer liest und wer schreibt da? Ich möchte also nochmal dieselbe Frage stellen. Ja.
Genau, also ja, auch wie beim Film, schreiben hier eben die Studierenden und lesen die Rezipienten. Also letztendlich alle, die hier auf die Messe kommen und die Spiele spielen können, das sind die Lesenden und letztendlich schreiben die Studierenden. Also man kann sich es vorstellen wie beim Film, also man hat eine Art Drehbuch, nach dem man vorgeht und man versucht eben Geschichten in eine interaktive Form zu packen. Und diese interaktive Form ist eben dafür da, dass halt eben eine Bandbreite an Menschen, je nach Altersklasse, eben Zugang finden zu einem Medium, was sie sonst so nicht kennen und eben versuchen durch das Interaktive einfach Spaß am Lesen zu fördern. ja, und dann einen Impuls zu geben. Und das versuchen wir halt eben.
Okay, wir sagen ja immer schnell interaktiv und dann nicken wir alle und dann, aber eigentlich, wir wissen, jetzt ist ja der crossmediale Bewegtbild macht das Interaktive zum Zentrum der Erforschung in gewisser Weise oder zu einem Zentrum dieser Erlebnisse. Aha, ich merke, das ist irgendwie interaktiv. Eigentlich wissen wir gar nicht so genau, was diese Interaktive ist. Und insbesondere, das finde ich jetzt interessant an allen drei Projekten, dass die Frage des Lesens und des Schreibens irgendwie doch ganz schön in Frage stellt. Sie bekommen mehrere Richtungen jetzt. Also man könnte jetzt gemeinhin erstmal sagen, naja, es wird etwas geschrieben und danach wird das gelesen. Jetzt ist es aber in den Prozessen, die wir hier sehen, doch erkennbar deutlich anders oder deutlich erkennbar anders. Insbesondere jetzt, wenn ich nochmal bei dem Game, auf das Game gehe, habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört, das gibt ja auch den Begriff, man sagt Lektüre, also wenn man ein Spiel spielt, kann man sagen, aber der Vorgang des Spielens wird auch also unter Gamern oder in der Game-Wissenschaft und so als Lektüre bezeichnet. Es ist eine Lektüreform, die auch viel mit der klassischen Lektüre zu tun hat, die was damit zu tun hat, dass man also in so einer Art Verstehen-Feedback-Situation ist, also wo man dann wieder zurückreflektieren kann auf die Frage, was ist nicht Lesen eigentlich auch sowas? Also ich lese ja irgendwie verbalschriftlich, also ich sage jetzt mal Lesen im verbalschriftlichen Kontext. Ich lese verbalschriftliche Texte und schaue mir das an und habe ständig so eine Rückkopplung und lese dann weiter und ich lese mal und so. Es ist eigentlich auch schon interaktiv. Ja. Interessant. Gar nicht so arg rezeptiv, wie wir mal denken. Also nicht die Schreibenden produzieren und die Lesenden rezipieren, sondern es ist ein selbstproduzierender Vorgang. So, und jetzt finde ich interessant, der Illumulus, der führt Schreiben und Lesen als Erlebnis vor. Das heißt, da ist irgendwas anderes als semantisch-kognitives Interesse darin. Also ich will davon eigentlich gar nicht etwas wissen, was an Aussagen der Apparat produziert, sondern ich möchte den Vorgang des Erzählens erleben. Kann man das so sagen oder wie würdest du es beschreiben?
Das trifft es eigentlich ziemlich genau, würde ich sagen. Dass der Vorgang des Schreibens ist eigentlich schon Teil des Lesens. Jetzt auch, wenn man an den Illumulus denkt, dass das ein mehrschrittiger Prozess ist, aber auch während man liest, schreibt man. Und das sehe ich ganz als Erlebnis. Zum einen, weil die Begeisterung da ist, dass eine Maschine schon einen Großteil davon übernimmt und meine Wünsche übernimmt, aber in einer Weise interpretiert, über die ich vielleicht noch gar nicht nachgedacht habe. Mir neue Ideen gibt, wie eine Geschichte weitergehen kann oder meine, wenn man jetzt an die Bilder der Geschichte denkt, etwas illustriert in einer Art und Weise, wie ich es mir gar nicht vorgestellt habe. Dass man, dieser Überraschungsmoment ist immer da und dass die Spannung, bis es zu diesem Überraschungsmoment kommt, erschafft eben diese Erfahrung oder dieses Lesen als Erlebnis.
Also ihr habt in dem Illumulus nicht Geschichten hineingepackt, die abgerufen werden.
Das ist richtig. Okay. Die werden hier ad hoc auf der Buchmesse von der künstlichen Intelligenz geschrieben.
Ihr wisst nicht, was der erzählen wird.
Wir wissen nicht, was er erzählen wird. Deshalb geht man auch mit einer gewissen Nervosität auf so eine Messe. Das ist natürlich interessant und beeindruckend, aber es kann natürlich auch nach hinten losgehen, wenn man das nicht vorher weiß.
Okay, Jakob, was für eine Geschichte wird in deiner Installation erzählt und was wisst ihr jetzt schon darüber?
Tja, also die Geschichte, die Geschichte, die in den Spielen erzählt wird, sind sehr überschaubar. Die kann man in einem Satz zusammenfassen, ja. Das ist, glaube ich, auch nicht das Reizvolle. Ich glaube, das Reizvolle ist, glaube ich, dran, dass zum Beispiel die Spielenden müssen selbst Wörter schreiben, ja, indem sie halt die richtigen Buchstaben finden, sozusagen. Also das Schreiben an sich wird quasi zum Akt, zum Erlebnis gemacht, sozusagen. Ja, es geht nicht an, dass die Geschichte das Tolle ist, sondern dann, dass das Schreiben an sich, dieser Schreiben der Wörter wird quasi zum, ist ein Vorgang, der unverhältnismäßig aufwendig ist im Verhältnis zum eigenen Schreiben, wenn man jetzt selbst ein Wort schreibt.
Kannst du es konkret beschreiben? Wie schreibt man hier?
Ja, also man muss schreiben, man muss zum Beispiel dem Helden etwas zu trinken geben. Ja? Und dann muss das, was zu trinken gegeben wird, also zum Beispiel Wasser, Kaffee, Tee und so weiter, muss einfach dann mit den Würfeln buchstabiert werden. Auf jeder der Würfelseite ist ein Buchstabe zu sehen, aber es sind vielleicht nicht alle Buchstaben sichtbar. Das heißt, die sind auf den Rückseiten der Würfel versteckt. Das heißt, man muss die Würfelseiten drehen, um die Buchstaben zum Vorschein zu bringen. Das heißt, um ein Wort wie Kaffee zu schreiben, kann man auch mal 2-3 Minuten für brauchen, sozusagen. Ja? Weil praktisch ein Versteckspiel mit eingebaut ist, sozusagen. So, ja? Und dadurch wird das Schreiben an sich einfach nochmal so zum eigenen Prozess, sozusagen, zum eigentlichen Vorgang.
Okay, ich verstehe. Das ist also ein alphabetisch buchstabierendes Schreiben, eigentlich schon.
Ja,
ne?
Ja.
Und die sind auf den Würfeln versteckt, aber wenn ich diese Würfel rumdrehe, dann sind die aber nicht in den Würfeln eingeschrieben, sondern sie werden darauf projiziert, je nachdem, wie ich den Würfel... ist das so ein bisschen wie Belsazar, wie in dem Gedicht von Heinrich Heine, wo auf der Wand eine Schrift erscheint? Also wenn ich den Würfel in die richtige Lage bringe, dann erscheint ein Buchstabe.
Genau.
Interessant.
Ja, genau. Also das ganze Prinzip ist ja so, vielleicht mal kurz zu erklären, dass wir halt noch, dass diese 12 Würfel, die wir haben, werden von wiederum 12 Kameras, Infrarotkameras beobachtet und können dadurch diese Information, also die Kameras geben es an den Computer weiter und der weiß dann, welche Würfelseite gerade nach oben gerichtet ist und kann dementsprechend den richtigen Buchstaben zuordnen sozusagen. Ja? Und ein Würfel hat 6 Seiten, auf jeder Seite ist ein Buchstabe vorher zugeordnet worden und wenn man den dann Richtung Kamera, also Richtung Projektion, Richtung Beamer dreht, erscheint der Buchstabe auf der Oberfläche sozusagen, ja. Und das ist so ein...
Unterhalten sich die Würfel auch miteinander? Die wissen
zueinander, wo sie stehen. Das heißt, wenn man jetzt ein Wort schreibt, dann muss es in der richtigen Reihenfolge geschrieben werden. Es reicht jetzt nicht, dass man jetzt von Apfel die richtigen Buchstaben umdreht, sondern die müssen auch noch in der richtigen Reihenfolge zu sehen sein sozusagen.
Und das Gerät kann 2 Sprachen bisher, oder? Also jetzt hier auf der Installation?
Hier auf der Messe kann es 2 Sprachen sozusagen sowas.
Ja. Okay, das stellt man vorher ein.
Das muss man vorher programmieren, sozusagen. Ja, genau. Ja, okay. Genau. Also so, genau.
Was ist denn die Geschichte? Die hast du noch gar nicht erzählt. Du hast gesagt, die kann man in einem Satz erzählen.
Ja, die Geschichte ist, Walter geht in den Wald, isst ein Apfel, isst ein Pilz.
Ein Pilz.
Und der ist natürlich bewusstseinserweiternd, bewusstseinsverändernd.
Natürlich.
Und er taucht in eine neue Welt ein, aus der wieder entkommen will, weil es ein schlimmer Pilz ist. Und in dieser neuen Welt müssen die Spielenden ihm helfen, wieder herauszufinden, ihm etwas zu trinken geben, ihm etwas zu essen geben. Und irgendwann findet er dann einen Drachen, der ihn dann aus dieser Welt herausfliegen kann. Oder man kann sagen, man kann in der Welt bleiben und dann macht man nochmal eine Runde sozusagen.
Okay, wie heißt er? Walter?
Walter.
Ja. Ach, der heißt Walter?
Der heißt Walter, genau.
Gropius.
Und dann haben wir noch ein zweites Spiel, das noch einfach zum Testen, wo wir quasi, das heißt Guess Your Fortune Saying, wo man quasi Glückskriegssprüche, also wir haben ganz viele Glückskriegssprüche auf verschiedenen Würfelseiten, man kann sich dann einen Glückskriegsspruch bauen und raten, ob das ein echter Glückskriegsspruch ist oder nicht. Wie nah man an der Wirklichkeit ist sozusagen, genau. Und dann kann man sich dann mit Ausdruck und nach Hause nehmen, damit man auch ein kleines, auch was Kleines geschrieben hat.
Das habt ihr hier aber nicht.
Doch, das kommt heute Nachmittag.
Das kommt heute Nachmittag.
Ja, wir müssen immer was Neues haben.
Das kenne ich noch gar nicht.
Wir müssen immer was Neues haben. Morgen kommen noch andere Sachen.
Sehr gut. Und dann Luca, was weißt du schon über die Geschichten, die auf den Bildschirmen der Games-Fabrik erzählt werden? Was?
Also es sind alles 3 studentische Arbeiten. Und die sind alle in einem Semester entstanden. Also hier können wir links und rechts, klar im Podcast natürlich nicht, aber ganz links und ganz rechts außen befinden sich 2 Spiele, die zum Wintersemester, die im Wintersemester entstanden sind. Und in der Mitte ist ein Spiel, was vor ein paar Jahren entstanden ist, was auch beim Playfest in Hamburg zum Beispiel nominiert wurde. Und alle 3 beschäftigen sich mit komplett unterschiedlichen Thematiken. Also ganz links das Spiel Take Care von Hannes Georg Bethke und von Karin Schöngut befasst sich mit dem Thema Landflucht. Und quasi beim Erkunden trifft man auf Charaktere, überspitzte Charaktere. In diesem Fall ist es in Tierform. Und durch diese Exploration kommt man eben zu diesen Geschichten. Wie ist es dazu gekommen, dass keine Einwohner mehr da sind? Was hat die Einwohner dazu bewegt, überhaupt dieses Dorf zu verlassen, in dem wir uns gerade befinden? Und dann geht man eben auf eine kleine Reise und erkundet, und durch Dialoge mit anderen Charakteren findet man dann irgendwann heraus, wie es dazu kam. Im mittleren Spiel von Tarek Spiegelalter, von Florian Schmeidl und von Onur Ünal geht es darum, das Briefgeheimnis zu manipulieren. Und zwar, weil ein hoch im Norden in einer Inselgruppe ist ein Mord passiert. Mhm. Und wir tarnen uns als Postbote und versuchen dort das Briefgeheimnis zu manipulieren, indem man dann quasi mit den Inselbewohnern in Kontakt tritt und eben einen Brief vom einen Inselbewohner zu der anderen Inselbewohnerin bringt und dort halt eben immer wieder diese Briefe so manipuliert, dass man eben die Einwohner so zueinander einstimmt, dass man letztendlich kleine Clues herausfindet. Und diese Clues erzählen am Schluss des Spieles, jetzt spoilere ich ein kleines bisschen, die komplette Geschichte, wie es zu diesem Mord kam. Mhm. Und welche Rolle du eingenommen hast als Postbote. Bist auf so einem kleinen Boot und tuckerst hin und her. So, und ganz rechts ein Spiel von Paul Raab und von Emily Rose, das spielt irgendwo in Ostdeutschland, bei Kaltenborn, glaube ich, irgendwo in der Ecke. Ganz genau weiß ich es jetzt gerade nicht, aber es ist ein Horror-Text-Adventure. Also man klickt und liest, man klickt und liest und klickt und liest, und es ist sehr lästig, es ist absichtlich lästig. Da wird wirklich versucht, den Spieler nervös zu machen. Diese Banalität, dieses, es führt quasi alles ad absurdum, ja. Aha. Und man muss versuchen, halt eben auch da einen Weg herauszufinden aus diesem Irrenhaus, in dem man sich befindet.
Ja.
In dem mystische Kreaturen, weirde Gestalten da unterwegs sind, die versuchen, dich zu ermorden. Eben auf, ja, also die Art und Weise, wie dieses Spiel jetzt grafisch ist, ist sehr schwer zu beschreiben. Es ist alles in Schwarz und Weiß und es ist sehr Arthouse-mäßig gestaltet. Also ist ein Hingucker, und auch soundtechnisch ist da auch ziemlich viel gute Arbeit eingeflossen. Und da eben auch, also durch die Interaktion, durch das viele Lesen, erfährt man auch mehr über diese Welt, in der man sich gerade befindet. Weil bei allen Spielen ist man da, man ist plötzlich, man weiß nicht, warum man da ist. Und durch die Erkundung etc. kommt man halt eben dahinter. Und man erfährt erst die Geschichte durch diese Erkundung.
Sehr schön. Das ist alles ziemlich viel Arbeit, ziemlich viel Einsatz an Ressource und so weiter und so weiter. Schreiben ist ja immer dieser Moment, das erste Wort, der erste Satz oder so. Man nimmt dieses Blatt Papier im Verbalschriftlichen. Wie entsteht Relevanz oder Interesse, dass man sagt, das programmiere ich jetzt, das baue ich jetzt, das stecke ich jetzt zusammen oder so. Ich schreibe das jetzt in euren Kontexten. Wer möchte antworten?
Ja, also
wer möchte antworten?
Es ist einfach, ich glaube, bei vielen Studierenden ist es einfach sehr, es ist intrinsisch motiviert. Also die wollen eigene Geschichten erzählen, die wollen eigentlich auch viel Persönliches erzählen und verarbeiten gewisse Thematiken eben jetzt im Games-Format. Also,
aber bist du sicher? Also dass die haben lauter Mordgeschichten und so weiter?
Nein, nicht unbedingt. Nee, manche Menschen sind halt Fantasten. Die lieben es, Geschichten zu erfinden, basierend auf ihre eigenen Erlebnisse. Oder es sind halt an Morde interessiert oder so, an Kriminalromane. Ne? Aber andere wiederum versuchen, also jetzt nicht unbedingt bei diesen Beispielen, aber bei anderen Spielen, die entstanden sind, merkt man schon oft, dass sehr viel Persönliches drinsteckt. Also viele wollen einfach ihre Geschichte erzählen. Und man merkt es, man spürt es.
Okay.
Also bei uns ist es, glaube ich, so, also wir haben jetzt diese Plattform entwickelt und es ist eher so eine Trainingsplattform, würde ich sagen. Trainingsplattform für Filmemacherinnen, Gestalterinnen, Programmiererinnen. um einfach andere Formen des Erzählens, der Interaktion auszuprobieren sozusagen. Dass man nicht am klassischen Film hängt, der mit Anfang und Ende oder der halt dann nur, der überall auf YouTube hochgeladen wird, dann ist er fertig. Sondern praktisch ist wirklich so eine Trainingsplattform, wo man die ersten interaktiven Schritte machen kann, die anders ablaufen, als man es vielleicht gewohnt ist von den herkömmlichen Möglichkeiten.
Ja, das habe ich vorhin schon so rausgehört. Also das Interesse ist tatsächlich so ein bisschen explorativ-dekonstruktiv. Also Vorgänge des Filmischen und dieses Medialen, was so im Handy so ganz normal, drückt man auf den Knopf, da läuft das ab, zu durchstoßen, zu durchbrechen und erfahrbar zu machen und irgendwie auch da quer so irgendwie so Querläufe reinzubauen und dann zu sagen, auf einmal wird das ganz kompliziert und dann da wieder auf was anderes zu kommen. Also da höre ich schon den explorativen Ansatz raus. Marcel, warum schreibt deine Maschine? Was will sie uns erzählen?
Also meine Maschine will wahrscheinlich erstmal gar nichts erzählen. Das ist, was wir aus der Maschine rausbekommen. Da müssen wir schon mit Stöckern pieksen, dass da was entsteht. Also die Motivation ist da, glaube ich, eine ganz andere, besonders bei denen, die jetzt den Illumilus mitentwickelt haben, sondern eher zu explorieren, was sind die Grenzen von künstlicher Intelligenz, was ist möglich, welche Geschichten können wir mit dem Vehikel von künstlicher Intelligenz jetzt schon schreiben und wo stoßen wir an unsere Grenzen. Da sind auch Dinge wie Turing-Test kommen einem vielleicht ins Gedächtnis zu sehen. Kann ich überhaupt als Mensch noch unterscheiden, ob eine Geschichte von einem Menschen geschrieben worden ist oder von künstlicher Intelligenz? Ich kann alle bisher entwarnen. Ich kann das noch recht gut unterscheiden. Zumindest die Geschichten, die Illumilus aktuell schreibt. Aber das ist die Grundmotivation, weswegen ein Projekt wie dieses angeht, weil das ist, obwohl es künstliche Intelligenz ja schon seit vielen Jahren gibt, gibt es jetzt einen neuen Höhepunkt davon und wir wissen immer noch nicht zu 100%, wo die Grenzen sind des Möglichen von künstlicher Intelligenz und diese Grenzen erweitern sich von Tag zu Tag.
Okay, ich finde das sehr, sehr interessant, also in allen drei Formaten, die ganz unterschiedlich da rangehen, weil die Frage, die du gerade formuliert hast, Marcel, kann ich noch erkennen, ob das ein Mensch gemacht hat oder nicht? Ich glaube gar nicht, dass uns das, wenn wir Literatur lesen, dass das uns interessiert, dass wir etwas lesen, dass das ein Mensch geschrieben hat. Meistens ist es sogar so, dass wir das eher nicht spüren wollen, wenn wir in diese Geschichten und Figuren eindringen oder auch in Filmen, dass es etwas ist, was jemand gemacht hat, sondern wir wollen eigentlich, das ist eine bürgerliche Ästhetiktradition letztlich, wir wollen die vierte Wand haben und wollen die vierte Wand nicht durchstoßen haben, wir wollen nicht, dass uns was erzählt wird von jemandem, sondern wir wollen, dass da eine Welt ist, in der wir illusionär mehr oder weniger aufgehen und dann wollen wir Teil davon werden und so weiter und da wollen wir eigentlich nicht über einen Fuß stolpern oder über eine Hand oder uns an einem Tintenfleck schmutzig machen von irgendeinem Autor, den da jemand rumliegen hat lassen oder eine Autorin, sondern wir wollen da sicher, aber letztlich vergessen über die konstruierte Situation. Das Gegenmodell wäre dann, und da vielleicht bist du da am nächsten dran, Jakob, mit den crossmedialen Bewegtbild, was Bertolt Brecht dann Anfang des 20. Jahrhunderts gemacht hat, eben mit der Verfremdung, um immer zu sagen, Adressierung hier, ich bin nur Theater, ich erzähle euch was, geht damit um, wir sind eine Kommunikationssituation und so weiter und so weiter. Und deswegen bin ich da auch gar nicht so sicher, dass es tatsächlich darum geht, persönliche Geschichten anderen mitzuteilen. Ich bin nicht sicher, ob wir immer in Kommunikationssituationen sind. Ich sage es jetzt mal sehr schwach, wenn wir in Lese- und Literatur- und Schreibverhältnissen sind. Ich glaube, es ist was ganz anderes. Ich zum Beispiel kann mit dem, was der Illumilus macht, also schreibt und erzählt und auch das, was er malt, sehr, sehr viel anfangen. Das ist mir völlig wurscht, ob mir da jemand was nochmal zusätzlich, ob da jemand so ein Assistent dabei steht und immer sagt, ich will damit was sagen. Mir sagt das alles sehr, sehr viel. Und das ist auch eine Erfahrung, die wir ja auch sonst gar nicht brauchen. Also die Autorschaft brauchen wir ja in vielen Weltverhältnissen überhaupt nicht. Der Garten, der Baum, der Vogel, das Meer und so weiter. Da sagen wir nicht, was will mir Naja, oder man sagt eben, was soll das mehr? Was willst du mir sagen? Das hat man ja im europäischen Mittelalter irgendwann schon angefangen, zu sagen, Gott teilt mir was mit. Also dann hat man da die Autorschaft. Aber es ist in der bürgerlichen Literatur, die letztlich auf Unterhaltung abzielt, haben wir was anderes. Und ich glaube, dass es wichtig ist, darüber nachzudenken, dass wir uns im Unterhaltungsformat in einer kulturellen Mentalität befinden, wo Lesen und Schreiben überhaupt nicht die Frage nach dem Menschen stellt, sondern nach dem Leseerlebnis. Und dann haben wir aber eine ganz andere Frage, die eigentlich von euren drei Positionen jeweils unterschiedlich, aber letztlich doch auf eine bestimmte Art und Weise auch vergleichbar beantwortet wird. Was würdet ihr dazu sagen?
Also ich stimme dir zum großen Teil zu, der große Teil ist das Leseerlebnis. Und ich finde es auch sehr spannend, wie dieses Leseerlebnis selbst sich zwar grundsätzlich medial sehr unterscheidet bei unseren drei Projekten, aber das Endziel dieses Leseerlebnis natürlich das exakt gleiche ist von uns, von all diesen drei Projekten. Und das ist es, eben unterhalten zu werden und diese Welten, wie du gesagt hast, einzutauchen und Teil dieser Welten zu werden. Und das ist, auch wenn es sehr unterschiedlich ist in unseren drei Projekten, aber bei allen drei auf gleicher Art und Weise möglich.
Also, da stimme ich dir zu.
Also ich finde es eine sehr interessante These. Aber ich bin ja auch Filmemacher und Künstler und muss sagen, und habe natürlich die große Sehnsucht danach, dass man meine Werke sehen will und nicht die Werke von irgendjemandem. Dass alle darauf warten, dass Herr Hüfner wieder mal einen Film macht. Und das ist natürlich richtig, aber gleichzeitig ist ja, wir leben in einer Zeit, wo es eine wahnsinnig große Sehnsucht auch nach Authentizität gibt und nach diesem persönlichen Zugang, auch was gibt es, Annie Ernaux und ich weiß nicht was, da will mir ja schon, wenn ich jetzt erfahren würde, Annie Ernaux wäre ein ChatGPT-Modell, hätte ich Schwierigkeiten mit sozusagen, ja. Man verbindet es ja schon teilweise mit Personen sozusagen, also Literatur oder Film auch. Der neue Film von, das neue Kunstwerk von, das neue Theaterstück von. So ganz einfach, also mir geht es eigentlich eher so, wenn ich ChatGPT oder Edelmus was frage, ich lese mir die Sachen meistens gar nicht zu Ende, weil ich das so ein bisschen so als so ein Text, der so schnell entsteht, es hat für mich auch was Wertloses sozusagen. Also diese Arbeit des Erschaffens gehört für mich dazu. Auch wenn es natürlich wahrscheinlich total anachronistisch und altmodisch ist, aber es hat dieses, dass man einfach sowas herstellen muss, diesen Herstellungsprozess eben, der ist mir wichtig und den will ich irgendwie auch spüren. Wenn der einfach so da ist, dann weiß ich nicht. Aber es ist beides, klar. Mein Sohn fragt nicht, von wem war der neue Marvel-Film. Der geht einfach rein. Aber es muss ein Marvel-Film sein.
Also von Marvel.
Ja, okay. Genau.
Ja, stimme ich Jakob auch zu. Und zwar, das ähnelt sich alles. Also Film- und Spieleproduktion ist eben sehr ähnlich, weil man hat ein Team und die möchten etwas zum Ausdruck bringen. Und das ist extrem wichtig. Extrem wichtig, dass eine Gruppe zusammensitzt, etwas elaboriert, erarbeitet und halt eben so ein Feingefühl mitbringt in das Ganze. Also, ne, und auch wirklich auch auf, ich meine, der Rezipient ist ein Mensch und nicht eine Maschine, aber die Maschine ist quasi, egal wie, ob jetzt ein Fernseher oder so ein Bildschirm, ist letztendlich immer noch ein Mensch. Also, es ist ja quasi das Medium zwischendrin und eben dieser Versuch, da an den Menschen ranzukommen, an die inneren Gefühle, Emotionen zu erwecken. Das ist, glaube ich, meiner Meinung nach extrem wichtig und essentiell, dass das eben meiner Meinung nach von Menschen gemacht wird. Einfach seine komplette Lebenserfahrung mit reinbringt. Und dann eben so weit bohrt, dass man halt wirklich, deswegen bringen Filme ein zum Weinen. Ja, und deswegen bringen Spieler einen zum Weinen, weil halt eben Leute sich intensiv mit dem Menschen auseinandersetzen und es quasi aus dem Menschen herauskommt. Ja. Das ist, glaube ich, so für mich so ein Aspekt. Ich weiß nicht, also wie siehst du das?
Genau, nee, ich wollte noch ganz noch hinzufügen, falls als Ergänzung der Drehbuchautor Paul Schrader, der hat, wenn er Drehbuchkurse gibt, dann sagt er, das Erste, was er die Leute fragt, oder schreibt mir bis morgen eure größte Schwäche, euer größtes Problem aus. Weil darin unterscheidet ihr euch von allen anderen. Mhm. Nicht von dem, was ihr könnt, sondern von dem, was eure Schwäche ist. Und das und diese Schwäche vielleicht auch, das ist ja quasi das, was in einem guten Computerspiel drin ist, was in einem guten Film drin ist. Dann frage ich mich, wo ist die Schwäche bei der künstlichen Intelligenz, die dann vielleicht dann, weil das ist ja was Interessantes sozusagen, sowas, was den Unterschied macht. 99% der Wörter oder Buchstaben sowieso, aber Wörter ist natürlich identisch, aber dieses eine Prozent ist meine Hoffnung, ist praktisch, was den Unterschied ausmacht sozusagen. Oder ist der Grund für die Geschichte oder für den Text.
Aber ich glaube, da spielt man ja auch mit der Überraschung am Schluss. Was kommt bei rum? Ne? Also man lässt sich auch, also es ist auch ein Entertainment.
Genau, ja. Ja?
Aber, ja.
Ja, jetzt sind wir, das ist wunderbar, jetzt sind wir ein bisschen da, wo ich auch als nächstes hin wollte, also oder wo, was ich vorhin auch schon versucht habe, so ein bisschen, wo kommt's her, wo kommt das Anliegen her? Also das Anliegen anzufangen zu schreiben, etwas zu äußern, etwas zu artikulieren und so weiter und so weiter. Und welches Anliegen kann da die Maschine haben? Und da wäre so ein bisschen die Frage, welche Rolle können diese Artikulationsformen, ich nenne sie jetzt mal so, die übers Verbalschriftliche hinausgehen, auch übers Verbalmündliche, für die Universität, also fürs Lehren und auch fürs Lernen spielen hinsichtlich Anliegen, Interesse, was habe ich zu sagen, wo ist der Ort, von dem ich ausgehe oder wie gründe ich einen Ort, wie finde ich einen Ort, wo ich sage, hier ist der Ort, von dem aus ich spreche oder an dem etwas entsteht, wie ich was dann sprechen kann.
Also ich glaube, dass die künstliche Intelligenz uns da sehr viel helfen kann, weil sie eben so gut ist. Ja? Und wenn man jetzt mal dann auf Ideensuche ist und so weiter, jeder hat es schon mal gemacht, bei ChatGPT es eingibt oder auch einen Kurs programmiert, eine Kursstruktur machen lässt und so weiter, zack, in 10 Sekunden ist der gemacht, der Kurs funktioniert sehr gut, dann kann man es noch adaptieren. Aber es fordert einen natürlich wirklich raus, selbst besser zu werden und selbst neue nach sich wirklich zu hinterfragen, was will ich wirklich machen, was ist wirklich das Besondere an meiner Idee und so weiter, weil das Alltägliche, das muss man nicht mehr bringen.
Also ich sehe da auch sehr große Chancen in der Lehre, künstliche Intelligenz gewinnbringend einzubinden. Tatsächlich haben wir bereits schon an Projekten in der Richtung gearbeitet und an einer Lehrassistenz, ein Chatbot, der Studierenden Fragen zum Stoff aus der Vorlesung beantworten kann. In die Richtung sind sehr viele Dinge möglich. Jedoch ist das alles immer mit gewisser Vorsicht zu genießen. Halluzination ist ein sehr bekanntes Problem von Modellen und das ist auch gerade in der Lehre eigentlich ein sehr kritisches Ding, das immer zu berücksichtigen ist.
Wie hast du es gerade genannt?
Halluzination.
Ja, wie meinst du es?
Halluzination bedeutet, dass das Modell oder die künstliche Intelligenz eben sich Dinge ausdenkt, die es vorher eigentlich gar nicht gesehen hat. Es muss eine Antwort produzieren, das heißt, es weiß nicht, ob es richtig ist, aber es spuckt es einfach aus. Das ist so, wie man einen Schüler in der Schule dran nimmt, der die Antwort nicht weiß, aber er muss irgendwas sagen, also sagt er irgendwas und es ist falsch. Das ist quasi eine Halluzination.
Wollte ich gerade fragen, machen Menschen das nicht? Doch, Menschen machen das auch.
Menschen machen das auch. Nur Lehrer, die einen Kurs unterrichten, vermutlich weniger in dem Fach, in dem sie unterrichten. Dementsprechend ist da ein anderes Vertrauensverhältnis da. Aber vielleicht ist das Vertrauensverhältnis zwischen Studenten und der künstlichen Intelligenz ja auch ein anderes. Das bleibt ja noch zu erforschen, wie das Verhältnis da entsteht.
Dieser Teaching-Assistent, kannst du darüber noch ein bisschen erzählen?
Ja gut, das ist jetzt ein Studierendenprojekt gewesen in diesem Semester mit dem Ziel, dass auch komplexe Sachverhalte aus der Vorlesung für Studenten einfacher zugänglich gemacht wird. Das heißt, wenn man jetzt eine Vorlesung unter anderem verpasst hat, kann man eben, so wie man eben mit einem Chatbot spricht, Fragen formulieren oder über Inhalte des Kurses diskutieren. Man bekommt eben Antworten, wie es im Kurs vermittelt wird. Dazu dienen eben Vorlesungsfolien und zusätzliches Material, Illustrationen, die vom Menschen, vom Professor geschrieben wurden als Ausgangsmaterial, um diese Fragen eben zu beantworten. Und da dieses Material zur Beantwortung dieser Fragen mit einbezogen wird, versuchen wir da auch die Halluzinationen im Griff zu halten, dass wenig Quatsch erzählt wird vom Chatbot.
Also ich stelle mir das so vor, dass dieser Chatbot, kann ich das so nennen?
Ja.
Ich weiß immer nicht, wie man jetzt was gerade nennt und so weiter.
Chatbot also ist richtig, ja.
Okay, dieser Chatbot wird verbunden mit den Inhalten der Vorlesung und kann die dann entsprechend des Verhaltens der Studierenden abrufen
genau.
Und dann ins Gespräch mit, so als hätte ich also den Professor, die Professorin persönlich in der Vorlesung im Einzelunterricht bei mir. Das Vorlesungsthema ist klar und ich kann direkt sagen, heute interessiert mich das. Sonst ist ja die Vorlesung mehr so eine Sendung und ich suche mir das raus und ordne es mir dann, wie es ich so will. Und das ist interaktiv.
Genau. Das heißt, man gibt selber vor, zu welchem Thema man gerade etwas recherchieren möchte oder Fragen beantwortet haben. Das ist eine gewisse explorative Suche, setzt natürlich voraus, dass man den groben Rahmen der Vorlesung, um die es gerade geht, kennt. Aber wenn man
sonst kann man keine Fragen stellen. Man kann ja nur Fragen stellen. Ja.
Exakt. Aber man testet dann auch eben die Grenzen, was eben in der Vorlesung unterrichtet wird, aus, indem man sagt, wenn ich keine Materialien dazu in der Vorlesung finde, muss man dem Chatbot auch auf die Finger klopfen und sagen, ich weiß es nicht.
Ja.
Ich weiß es nicht ist ein sehr wichtiger Satz, den die meisten künstlichen Intelligenzen noch nicht gelernt haben.
Ausgezeichnet. Und dann halluzinieren sie.
Exakt.
Verstehe. Also jetzt ist man aber dann schon fast auf dem Weg zum Spiel, oder? Man könnte jetzt noch anfangen, statt der Folien Figuren zu erfinden, die dann also die folienförmige so und so und dann fängt man an, die Vorlesung als Spiel zu spielen. Oder habe ich da jetzt die falsche Halluzination?
Das könnte ich mir vorstellen, dass das man da Ansätze der Gamification noch mit einbaut. Du hast jetzt dieses Konzept gelernt. Glückwunsch, du kriegst 10 Punkte. kann ich mir durchaus auch vorstellen, ja.
Okay. Jakob, wie ordnest du dich da ein? Was ist dein didaktisches Potenzial?
Ja, da bin ich. Da fehlt mir die Geduld wahrscheinlich sozusagen.
Aha.
Du meinst jetzt im Verhältnis zu zum Chatbot?
In deinem Projekt. Im Verhältnis zum Chatbot, ja.
Im Verhältnis zum Chatbot.
Was lerne ich im crossmedialen Bewegtbild? Kann man das sammeln? Also ich meine, kann man das benennen?
Grundlage ist immer noch einfach das klassische Filmhandwerk sozusagen, weil wir einfach gemerkt haben, wenn man das nicht kann, dann kann man die nächsten Schritte auch nur schwer gehen. Also das ist schon die Grundlage. Und dann gibt es halt immer wieder Projekte wie dieses hier mit den Würfeln oder ähnliche Projekte, die einfach dann über die Grenzen hinausgehen des klassischen Erzählens sozusagen, die dann eben interaktiv sind oder die eben andere Methoden benutzen, um zu erzählen. Es geht schon meistens ums Erzählen. Also wir sind jetzt weniger, man könnte ja auch abstrakt arbeiten oder sehr experimentell arbeiten. Bei uns geht es meistens schon um uns erzählen, aber dass man eben neue Formen, neue Wege dafür findet. Ja? Also eine Theatralisierung des Films zu schaffen sozusagen. Ja? Das ist so unser Anliegen, das wir immer haben sozusagen.
Ja? Ah, ja, verstehe, ja.
Also wir haben ja auch mal vor Jahren dieses Zugprojekt gemacht.
Ja.
Und man kann es als Theater bezeichnen, man kann es aber auch als Film bezeichnen sozusagen, wo der Zug quasi die Kamera ist und die Fensterscheiben objektiv darstellen. Also wir versuchen schon immer die Sachen, die wir machen, medial zu begreifen sozusagen. Sowas,
ja. Ja. Also ich sehe schon auch immer, da sind Medienreflexionen eigentlich sehr stark immer eingebaut. Aber jetzt kann man natürlich sagen, das ist ja sehr akademisch. Würde ich aber gar nicht unbedingt sehen, denn es sind ja auch medienästhetische Erfahrungen, die über die Oberflächen hinausgehen oder die eigentlich die Oberflächen vervielfältigen. Das könnte man eigentlich so sagen. Also man kann sich natürlich in Zug setzen, Kamera raushalten und dann projiziert man es nachher im Kino. Aber hier wird ja die Erfahrung, also bei diesem Zugprojekt, da war das ja so, ihr hattet entlang einer Bahnstrecke, man konnte aus dem Fenster schauen, das war sozusagen dann das Fenster, die Leinwand oder was auch immer, also der Screen. Man musste sich aber in den Zug setzen und nun die Kamerafahrt war dann die Zugfahrt und dann gab es Szenen und die waren am Rande dieser Bahnstrecke inszeniert oder eingebaut. Und nun war der kinematografische Blick auch da, wo keine Szene inszeniert war, guckte sie dann auf einmal auf eine Hauswand, auf einen Wald, auf einen Baum und so weiter und szenifiziert den dann möglicherweise.
Genau.
Und so wird ein Film aus der Welt und nicht ins Kino gebracht. Und so öffnet sich das und die Oberflächen vervielfältigen sich hin zu, jede Zugfahrt kann eine kinematografische Erfahrung sein. Also es ist so eine, das Crossmediale wird auch so ein Cross-sensuelles. Großästhetisch.
Genau. Also diese große Frage, wenn ich jetzt dann, also das war ja auch so, das war eine Strecke von 30 Kilometern und da war natürlich nur von den 20 Minuten vielleicht irgendwie 10 Minuten oder war mal ein Drittel der Zeit überhaupt was zu sehen. Ja? Das heißt aber, oft haben Leute was gesehen, was gar nicht für uns inszeniert war und haben gedacht, es wäre inszeniert gewesen.
Ja, genau.
Und genau. Man kennt es ja selbst, man sitzt im Zug und sobald man die Musik aufhat, hat man das Gefühl, man sieht draußen einen Spielfilm. Ja, ja. Weil dann plötzlich alles sich verwandelt, ja, und dann macht man die Musik wieder raus und dann ist der Film auch schon wieder vorbei. Aber diese physische Verortung, eben genauso wie mit den Würfeln zum Beispiel, ich glaube, das ist schon, was uns auszeichnet oder was die Arbeitsweise ist, dass man versucht, die Sachen wieder eben habhaft zu machen, ja, dingfest zu machen sozusagen. Ich glaube, das ist so eine wichtige, das unsere Lehre auszeichnet, dass man die Funktionsweise der Medien oder sichtbar macht sozusagen, ja. Also noch ein kleines Beispiel, wir haben mal bei der Theaterinszenierung mit Menschen im Greenscreen-Kostüm gearbeitet und oben drüber war praktisch der fertige Film zu sehen gleichzeitig. Sozusagen. Man hat praktisch auf der Bühne gesehen, wie der Film gemacht wird, das war eine Art, sah aus wie ein Tanz, ein Verrückter, und oben war es dann ein Musikvideo.
Ah, ja,
und,
ja.
Und mit solchen Prozessen, also praktisch den Prozess selbst als Teil der Dramaturgie zu machen, das ist unsere Arbeitsweise. Wir würfeln ja auch, also es geht nicht unbedingt darum, natürlich soll das Spiel auch unterhalten, aber es geht auch darum, dass man das Spiel macht und durch die Aktion des Machens erfährt man eben auch die Medien sozusagen. Sowas, ja? Oder dass die Medien Teil der Dramaturgie eben werden sozusagen.
Ja, sehr schön. Und auch Teil der Ästhetik letztlich.
Teil der Ästhetik, also genau.
Wirklich die Erscheinungsform liegt mit drin. Es ist nicht so, dass die Erscheinungsform das ist, was man am Ende dann herstellt, sondern es ist wirklich das Hantieren gehört zur Aufführung. Ne?
Genau.
Ja, verstehe. Schön. Gianluca, das interessiert mich jetzt auch noch. Also es gibt in der Filmgeschichte, Eisenstein will das Kapital verfilmen. Das ist so ein Großprojekt, das aus der Film ist aber nie was draus geworden. Aber es ist letztlich eine Analyse, eine politische Ökonomie und so weiter und so weiter. Wenn Games nicht mehr persönliche Geschichten erzählen und auch nicht fiktional sind, also ist das vorstellbar? Können Games theoretische Erörterungen machen?
Ja, also Games können alles sein. Games können alle Formen annehmen. Die Games können wirklich in jede Richtung gehen.
Gibt es, fällt dir ein Spiel ein, als Beispiel, wo man sagt, hier geht es um ein Thema und das ist das Game?
Also Thema an sich, meinst du jetzt eher in die Spiele, die in eine politische Richtung gehen, Spiele, die philosophisch,
irgendwas.
Also da gibt es eine riesengroße Bandbreite, meiner Meinung nach.
Beispiel, weil ich glaube, wir stellen uns immer nur irgendwelche Helden vor, die wir durch Abenteuer schicken.
Nee, eben nicht. Und zwar gibt es einen großen Indie-Markt, also unabhängige Spieleentwickler, und es gibt auch viele unabhängige Spieleentwicklerstudios auch hier in Deutschland, wie zum Beispiel Paint Bucket Games, die vor ein paar Jahren oder letztes Jahr Through the Darkest of Times released haben. Ja, und das Spiel befasst sich natürlich mit der NS-Zeit und mit der Vertreibung der Juden aus Deutschland. Also die dunkelsten Kapitel unserer Zeit in Deutschland werden in diesem Spiel thematisiert. Mit spielerischen Elementen, aber so wird Geschichte fahrbar gemacht.
Ja, aber hier sind es wahrscheinlich noch Figuren. Also wie so ein, oder ist es wie
man, man sieht, man sieht Charaktere im Spiel, ja. Und man erfährt halt eben auch durch
ja, dann will ich nochmal weiterfragen. Gibt es auch Spiele ohne Charaktere, die trotzdem
ringförmig
vor sich gehen?
Ja, es gibt Spiele auch ohne Charaktere, mhm. Es gibt Spiele, die basieren komplett auf das Sensitive. Also Audio-Games, die audiovisuellen Spiele, die keine Charaktere haben, sondern von der Vorstellungskraft des Users quasi sich ernährt.
Zum Beispiel, wie stelle ich mir sowas vor? Ich bin tatsächlich völlig blank.
Zum Beispiel, also es gibt ja auch das Musikgenre oder sowas, jeder kennt ja Guitar Hero, so, das sind die Anfänge, aber da gibt es ja auch noch Spiele wie Thumper, da steuert man so ein alienartiges Insekt durch eine HR-Giga-eske Umgebung und das ist alles rhythmusbasiert und ist sehr intensiv und man setzt die Kopfhörer auf und man ist komplett in dieser Welt und man bewegt sich zum Rhythmus quasi und man versucht quasi durch das Level sich durch diese Rhythmen, die vorprogrammiert sind, zu bewegen. Und da gibt's noch
zig Beispiele. Und das ist die Bewegungsform dann, die das Spiel bewegt. Also
ja, oder Spiele können dich zum Bewegen bringen. Also ich meine, wir haben ja ganz viele Devices, früher mit der Wii, heute mit der Nintendo Switch zum Beispiel, wo man halt eben Remotes in der Hand hat, jetzt natürlich auch mit Virtual Reality Brillen etc., aber Spiele, in denen du quasi der Hauptcharakter bist, so, und dann zum Beispiel halt im Sport machst, Musik hörst und du bist dann quasi der Charakter im Spiel.
Super, vielen Dank. Also, weil das ist jetzt irgendwie ein Aspekt, der nochmal auf alle drei hier versammelte Positionen eine Perspektive wirft, die tatsächlich dahin geht, lesen ist irgendwie was anderes als sich was vorführen lassen oder so. Lesen ist irgendwie immer ein interaktiver Prozess, eine Praxis, ein aktiver Prozess, der beim Buch schon darin besteht, umzublättern, weiterzulesen. Also ich würde jetzt mal, wenn wir es vergleichen, ich mache einen Film an, schlafe davor ein, der Film läuft zu Ende. Ich schlage ein Buch auf, schlaf davor ein, das Buch liest sich nicht zu Ende. Ich mache ein Spiel an, fange an, schlaf ein. Also vielleicht ist Einschlafen eine Kategorie, in der man lesen und was anderes voneinander unterscheiden kann, zum Beispiel. Das würde sogar auf den Illumulus zutreffen. Also der nächste Prompt, das sind ja letztlich Prompts, die ich da eingebe, oder? Den ich unterlasse, die Maschine hat kein Anliegen mehr. Also das interessiert die Maschine auch nicht weiterzumachen. Warum?
Nee. Das ist der völlig wurscht.
Was ich wirklich richtig schön finde an dem Illomulus, persönlich entdecke ich darin eine eigene Poetik, oder habe ich jetzt auf der Buchmesse eine eigene Poetik entdeckt, in der Anlass- und Interesselosigkeit. Ganz merkwürdig. Diese Maschine hat überhaupt kein Interesse, mir das zu erzählen, aber sie erzählt's. Und sie hat auch keine Ahnung von den Bildwelten, die sie da malt, aber sie malt sie. Und was mir besonders gefällt, sind diese kleinen, unlogischen Ausrutscher. Sieht etwa aus, wie so jemand spielt Kontrabass oder weiß ich nie was, aber die Hand, der Bogen, die Maschine weiß nichts davon. Es sind vielleicht auch sowas wie Pathos-Formeln oder sowas, die da zusammen kollagiert werden und die dann aussehen, also aus einer Oberfläche entstehen Oberflächen und schließen sich so ineinander an. Und dann sagt man, ein Marktplatz, eine Buchmesse und so weiter und so weiter. Aber es ist eine Interpretation aus Oberflächen hin zu Oberflächen, die aber plötzlich lesbar werden, die mir was erzählen, ohne Anlass, ohne Interesse. Es ist eine Erscheinung einer artifiziellen Form, die aber eigentlich eine Quelle hat, die letztlich auf Vorgängen, also auf Rechenvorgängen, also auf irgendwelchen Austauschprozessen, so ähnlich wie eben Tümpel, Gewitter und so weiter auch vor sich gehen. Also es sind irgendwelche physikalischen letztlich oder elektrischen, also ein Blitz oder was. Und dann erscheint es. Niemand sagt mir was, aber es sagt mir was. Und das finde ich eine interessante Poesie daran und darin.
Ja, du bringst da einen relativ interessanten Punkt auf, und zwar, dass künstliche Intelligenz versteht nicht.
Ja.
Künstliche Intelligenz rechnet. Künstliche Intelligenz reproduziert Dinge, die sie gesehen oder gelesen hat. aber versteht nicht den Kontext dahinter. Wie du auch richtig gesagt hast, die künstliche Intelligenz hat kein Interesse daran, mir irgendwas zu erzählen. Ich fordere es einfach auf, es zu tun, und es tut's. Und es tut's, indem es reproduziert, wie es glaubt, wie Texte funktionieren oder wie es glaubt, wie Bilder funktionieren. Und der Lernprozess dahinter funktioniert sehr ähnlich wie bei Kindern, dass man, wenn jetzt ein Kind nicht weiß, wie es malt, dann malt man das vor, dann zeigt man ihm Bilder. So sehen Bilder aus, und genau das macht künstliche Intelligenz auch. Es schaut sich ganz viele Bilder an, aber es steht niemand dabei, der ihm sagt, auf diesem Bild ist ein Hund zu sehen oder auf diesem Bild ist der Hund darf nicht pink sein, weil es gibt gar keine pinken Hunde. So diese semantische Komponente mit was in dem Bild zu sehen sein darf oder wie, was das überhaupt bedeutet, was in dem Bild passiert, das gibt's einfach nicht. Dementsprechend passiert es sehr häufig, dass wenn Menschen in Bildern vorkommen, mal ein weiterer Finger mit dran ist oder mal ein Arm fehlt,
ja,
weil das Dinge sind, wie die künstliche Intelligenz glaubt, wie das Bild auszusehen hat. Und das ist schon der volle Grund dahinter.
Es gibt ein berühmtes Bild von Albrecht Dürer, der hat einen Rhinoceros gemalt, obwohl er noch nie eins gesehen hat, sondern man hat ihm so erzählt, wie in etwa das aussieht. Also das ist vielleicht, ist das so was Ähnliches wie eine
künstliche... Ja, ziemlich genau das, ja.
So sieht das auch aus, also... Man könnte
genau.
sich das vorstellen.
Man könnte es vielleicht vergleichen mit, wenn man die Skyline von New York gesehen hat und einen Monat später sagt jemand, zeichne das doch mal von deinem Gedächtnis. Das wird nicht genau gleich aussehen.
Gut. Also Fritz Lang, Metropolis, so etwa sieht Amerika aus. Das wird jetzt also solche Imaginationen bringt. Aber Fritz Lang hat ein Interesse und die KI einfach nicht.
Genau,
es
so
ist
kann man
Interesse.
Sich das vorstellen. Ja.
Schön, vielen Dank. Was haben wir noch vergessen? Wir haben noch 4 Minuten oder 5.
Ja, ich meine, was mich nicht interessieren würde, war wegen diesem ziellosen Herangehen oder Schreiben von der künstlichen Intelligenz, weil wir lernen ja immer, also bevor du die Idee nicht entwickelt hast, bevor du den Text nicht, bevor du das für die Doktorarbeit nicht die Inhaltsangabe steht, musst du das gar nicht anfangen zu schreiben, also bevor das Ziel definiert ist, sonst wird es nichts, kann es nichts werden, aber Illuminus macht das trotzdem, aber es funktioniert ja auch nur so bedingt sozusagen. Der Spaß ist ja daran, dass es eben nicht funktioniert sozusagen. Wenn es jetzt perfekt funktionieren würde, würden wir, glaube ich, alle weinen. Ja? Irgendwie so, ja. So, ja? Ich meine, es ist ja der Spaß ist ja daran, dass man irgendwie, dass es zum gewissen Grad funktioniert und zum gewissen Grad halt nicht sozusagen. Und man ja. so ein bisschen noch so sich drüber lustig machen kann und gleichzeitig aber noch es gut genug ist, dass man dranbleibt sozusagen.
Ja.
Sowas.
Ja. Das ist ein guter Grund, weswegen wir nicht mit Steinen von dieser Buchmesse vertrieben werden, ist, dass man schon die Grenzen von der KI noch sehen kann.
Ja.
Und wie du richtig gesagt hast, Teile funktionieren gut, andere Teile eben noch nicht so weit. Ich denke, dass sich das über die Jahre noch verbessern wird, aber an dem Tag, wo die KI perfekt sein wird, an dem Tag werden wir weinen und nicht uns freuen.
Ja.
Das sowieso. Und ich frage mich nur, ob das überhaupt passieren wird, wenn eben dieses Ziel, wir denken ja immer von diesem zielorientierten oder der geschärften Idee, von der man ausgeht, bevor man erstmal losfängt zu schreiben oder und so weiter. Aber anscheinend braucht es ja gar nicht. Stellt es mein ganzes Weltbild in Frage oder braucht es das doch? Das frage ich mich so ein bisschen sozusagen. Also muss man Chatbot das beibringen, auf eine gewisse Art und Weise?
Ich wüsste nicht, wie das funktionieren könnte, wirklich dieses geplante Schreiben, wie wir es im akademischen Kontext gewohnt sind. Dafür ist es einfach nicht designed. Man kann natürlich Outlines geben, aber diese Outlines müssen eben vom Menschen vorab erstellt worden sein. Dann kann man das zu Auftrag geben, fülle diese Outline sinngemäß. Das funktioniert ja jetzt schon recht gut, aber dieses Planen, da sind wir, glaube ich, noch einen Schritt von entfernt.
Aber vielleicht ganz kurz, weil es muss vielleicht auch gar nicht sein tatsächlich, weil früher, als man noch klassisch Film geschnitten hat, also mit auf 16mm oder 35mm Film, war jeder Schnitt sehr aufwendig gewesen. Ich habe es noch gemacht. Und dann hatte man irgendwie so 10 Minuten oder 20 Minuten gebraucht, bevor man einen Schnitt gemacht hat. Also hat man vorher immer nachgedacht. Dann kam die Umstellung auf Avid und auf andere digitale Schnittprogramme und alle haben gesagt, ach ja, jetzt muss man ja gar nicht mehr denken, es funktioniert nicht. Ja? Und heute schneidet man einfach intuitiv, man probiert aus, denkt nicht mehr vorher und nur minimal, probiert es aus, schaut sich es an, es funktioniert. Ja. Also vielleicht ist es tatsächlich auch dann dieser Prozess, dass man dann nicht mehr so schreibt, ich muss mir vorher genau wissen, sondern man probiert es aus, entwirft es neu, jetzt passt's. Kann auch sein. Ne? Ich meine, beim Schneiden ist es ja schon so. Also Filme werden ja auch immer weniger geplant gedreht. Also man nutzt immer mehr die Möglichkeit der Postproduktion, dreht mit mehreren Kameras, muss sich nicht beim Drehen schon entscheiden, wo steht die Kamera. Ja? Ich habe gestern noch mal ein Bild gesehen von Kubrick. Da war hinter ihm eine Kamera gewesen, die war so und also bis zum Boden. Verrückt. Da brauchst du irgendwie, da stellst du die hin, dann wird die nicht mehr bewegt für die nächsten Stunden. Ja? Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen heute. Und diese Freiheit, die sich dadurch ergibt, die kriegen wir vielleicht vom Schreiben auch durch Illuminus und Co. für die Zukunft.
Ah ja.
Kann auch eine Freiheit sein.
Also vielleicht weinen wir gar nicht.
Vielleicht weinen wir gar nicht, genau.
Okay, schön. Ist das vielleicht ein schönes Schlusswort? Oder wolltest du noch, Gianluca?
Nee, eigentlich nicht. Also da,
dann dazu, nehmen wir das doch so.
Da halte ich mich ein Stück weit raus.
Ich bin auf die nächsten Gespräche, freue ich mich sehr. Da werde ich immer wieder fragen, ob wir weinen werden oder ob wir nicht weinen werden. Und je nachdem, was geschieht. Ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank
für das schöne Gespräch.
Danke.
Danke.
Das war Zwischen Magie und Handwerk. Ein Podcast über Lehre und Lernen an der Bauhaus-Universität Weimar. Neue Folgen erscheinen wöchentlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Abonniere den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen.